NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Sendung am Montag. Wir berichten heute unter anderem über folgende Themen. Immer neue Flüchtlingsschiffe in Seenot. Was passiert zurzeit im Mittelmeer? Wie reagiert die Europäische Union? Und wie läuft die Diskussion in Deutschland? Wir liefern Ihnen ausführliche Informationen. Auch der Kommentar befasst sich mit der Flüchtlingskatastrophe im Süden Europas. Außerdem im Echo des Tages das Milliardengrab. Die Entsorgung des Atommülls wird immer teurer. Hoffnung auf Haftentlassung. Landgericht setzt Haftbefehl gegen Thomas Middelhoff aus. Dunkle Schatten über der goldenen Morgenröte. Prozess gegen Griechenlands Neonazi-Partei eröffnet. Sowie Trainerkarussell dreht sich weiter. Hannover 96 entlässt Taifun Korkut. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Die Flüchtlingsdramen, die sich in der abgelaufenen Woche und am vergangenen Wochenende im Mittelmeer abgespielt haben, dürften nur der Auftakt für eine beispiellose Fluchtwelle aus Nordafrika in Richtung Südeuropa gewesen sein. Heute meldeten die Küstenwachen Italiens und auch Griechenlands erneut gestrandete Boote mit mehreren hundert Menschen an Bord. Die aktuelle Lage fasst Tillmann Kleinjung zusammen.
Immer neue Boote starten von den Küsten Libyens ihre lebensgefährliche Fahrt übers Mittelmeer und die Retter kommen nicht mehr hinterher. Am Mittag meldet die Internationale Organisation für Migration, IOM, den Hilferuf eines Passagiers. Dieser befand sich laut IOM an Bord eines sinkenden Flüchtlingsschiffes und sprach bereits von 20 Toten. Den genauen Ort des Unglücks konnte der Anrufer nicht nennen. Wenig später bestätigt der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi 2 Rettungseinsätze vor der libyschen Küste. Es handelt sich um ein Schlauchboot etwa 30 Seemeilen vor Libyen mit 100, 150 Personen an Bord und um ein größeres Schiff mit etwa 300 Menschen. In beiden Fällen koordiniert die Küstenwache die Hilfe, indem sie Handelsschiffe zum Unglücksort umleitet. Matteo Renzi äußerte sich am Rande einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem maltesischen Amtskollegen Joseph Muscat. Er sprach von einer humanitären Katastrophe, die sich auf dem Mittelmeer abspiele. Die Menschenhändler, die sich die Flucht übers Mittelmeer teuer bezahlen ließen, seien die Sklavenhändler unserer Tage. Die Tatsache, dass es einen derartigen Anstieg dieser Todesreisen gibt, zeigt, dass wir es hier mit einer kriminellen Organisation zu tun haben, die viel Geld verdient und vor allem viele Menschenleben auf dem Gewissen hat. Renzi und Maltas Premier Muscat halten einen gezielten Polizeieinsatz gegen Schlepperbanden in Libyen für denkbar und geboten. Joseph Muscat will dafür die Rückendeckung der europäischen Partner und erinnert Europa an seine historische Verantwortung. Wenn Europa jetzt nicht zusammenrückt, werden wir uns dafür zu verantworten haben vor der Geschichte. Im selben Maße wie vor nicht allzu langer Zeit, als Europa beschloss, vor Genoziden und anderen Verbrechen die Augen zu schließen. Am Morgen sind auf Malta die sterblichen Überreste der wenigen bisher aufgefundenen Todesopfer des jüngsten Schiffsunglücks im Mittelmeer an Land gebracht worden. Nach der Aussage eines Überlebenden könnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis zu 950 Menschen ihr Leben verloren haben. Staatsanwalt Giovanni Salvi leitet in Catania die Ermittlungen zu dem Schiffbruch und hat heute erste Einzelheiten zum Unfallhergang bekannt gegeben.
Die Migranten sarebbero stati stipati all'interno di questo peschereccio di una dimensione.
Die Flüchtlinge sollen im Innern des Fischerbootes, das mindestens 23 Meter lang war und nach Angaben des Flüchtlings mindestens 3 Decks hatte, zusammengepfercht worden sein. Einige hundert waren in den Laderaum im untersten Deck eingeschlossen. Bisher verfügen die Ermittler nur über die Aussage eines überlebenden Flüchtlings, der sich zur Behandlung in einem Krankenhaus in Catania befindet. Genauere Informationen über die Zahl der Opfer und vor allem den Unglückshergang erwarten sich Hilfsorganisationen und Polizei, wenn weitere Überlebende im Hafen von Catania ankommen.
Soweit der Bericht von Tillmann Kleinjung. Wie können die verzweifelten Menschen, die sich auf seeuntüchtigen Schiffen auf den Weg über das Mittelmeer machen, geschützt werden? Und was lässt sich unternehmen gegen die Schlepperorganisationen, die Millionen an den Flüchtlingen verdienen? Fragen, die sich auch die Innen- und Außenminister der EU-Mitgliedstaaten stellen, die heute Nachmittag und Abend in Luxemburg zu einem Treffen zusammengekommen sind. Unter welchen Vorzeichen, weiß Kai Küstner.
Jetzt nicht zu handeln wäre unverzeihlich. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hatten sich die EU-Minister zu ihrem Krisentreffen hinter verschlossene Türen zurückgezogen. Die Europäische Union fußt auf dem Schutz der Menschenrechte, der Menschenwürde und des Lebens. Da müssen wir konsequent sein. Diese Sätze hatte die EU-Außenbeauftragte Mogherini den Ministern noch mit auf den Weg gegeben. Die Europäische Union, immerhin Friedensnobelpreisträgerin, kann es sich nicht leisten, den Eindruck zu erwecken, sie lasse das Mittelmeer sehenden Auges zu einem Massengrab werden. So viel war klar. Auf der Krisensitzung in Luxemburg legte die EU-Kommission nun nach Angaben des deutschen Innenministers de Maizière einen 10-Punkte-Plan vor. Einer der wichtigsten.
Die Seenotrettung soll verstärkt werden. Die Kommission hat eine Verdopplung der Maßnahmen vorgeschlagen. Wir würden das unterstützen. Wie die Operation heißt, ist eine nachrangige Frage.
Die jetzige Mittelmeeroperation der EU trägt den Namen Triton und sah sich eigentlich seit ihrer Entstehung dem Vorwurf ausgesetzt, eher eine Flüchtlingsverhinderungsmission zu sein, weil sie mit weniger Geld, mit weniger Schiffen, mit weniger Hubschraubern zur Rettung von Menschenleben ausgerüstet war als ihre Vorgängerin. Nun also soll es eine Aufstockung geben.
Wenn man nur Seenotrettung organisiert, dann werden die Kriminellen noch mehr Menschen auf solche gefährlichen Boote schicken. Deswegen muss es Hand in Hand gehen mit einer koordinierten Aktion gegen diese Schlepper, nicht nur durch Europa, sondern mit den Anrainerstaaten,
forderte der deutsche Innenminister in Luxemburg. Die EU-Kommission prüfe nun, so de Maizière, ob man für diesen Kampf gegen die Menschenschmuggler nicht Erfahrungen aus dem Kampf gegen die Piraterie vor der somalischen Küste, an dem die EU beteiligt ist, nutzen könne.
Solche Boote, die Leben anderer gefährden, sollen nicht nochmal verwendet werden. Vielleicht könnte man sie vernichten. Dafür braucht man allerdings robuste Kräfte. Und das muss schnell, aber sorgfältig überlegt werden.
Ein Schlüsselstaat bei diesem bislang erfolglosen Versuch, Menschenschmugglern das Handwerk zu legen, ist das Bürgerkriegsland Libyen.
Ein Land, das dabei ist zu zerfallen, wenn wir nicht den Prozess unterbrechen und umkehren. Ein Land, das sich Schleuserbanden nutzbar machen, um Menschen von der Subsahelregion insbesondere über Libyen Richtung Mittelmeer zu bringen.
So der deutsche Außenminister Steinmeier. Am Donnerstag werden sich nun auch die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Sondergipfel mit dem Thema Flüchtlingspolitik befassen. Den Vorwurf, untätig zu sein und sich damit auch unmenschlich zu verhalten, wollte und will die EU nicht auf sich sitzen lassen.
Kai Küstner informierte aus Luxemburg. Und wie sehen die Reaktionen auf die Flüchtlingskatastrophe in Deutschland aus? Dagmar Pepping über öffentliche Empörung und vorsichtiges Umdenken in Berlin.
Für Gregor Gysi, den Fraktionschef der Linken im Bundestag, war die Schuldfrage schnell geklärt.
Diese Katastrophe ist verschuldet und verursacht sowohl von der Führung der Europäischen Union als auch von der Bundesregierung.
Die tue nämlich nichts gegen Armut, Hunger und Krieg. Die Ursachen für die Massenflucht, kritisierte Gysi. Simone Peter, die Parteivorsitzende der Grünen, nannte das Schiffsunglück vor der Küste Libyens einen Tod mit Ansage.
Wir brauchen dringend ein umfassendes Seenotrettungsprogramm und dann muss es darum gehen, generell sichere Zugangswege nach Europa zu schaffen.
Ähnlich kritisch äußerten sich die Spitzenvertreter der beiden großen Kirchen in Deutschland. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strom, und der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, bezeichneten das Sterben im Mittelmeer in einer gemeinsamen Erklärung als humanitären Skandal. Europa müsse es ermöglichen, dass Menschen nicht ihr Leben riskierten, wenn sie dort Schutz suchen, erklärten die beiden Kirchenvertreter. Aber auch aus Reihen der Union gibt es Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik. Das Problem dürfe nicht alleine Italien und Griechenland überlassen werden, sagte Günther Oettinger, das deutsche Mitglied der EU-Kommission. Alle versagten, sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Berlin und hielt seinem Heimatland den Spiegel vor.
Mich beschäftigt schon sehr stark, dass wir einerseits brennende Asylbewerberheime in Deutschland haben, dass wir uns für das Mittelmeer à la Mallorca interessieren, dass in Kürze wieder die Flugzeuge voll sind mit Urlaubern ins Mittelmeer, aber ab Nordafrika uns die Entwicklung eher egal ist.
Auch Deutschland leistet zu wenig Wirtschafts- und Entwicklungshilfe, bemängelte der EU-Kommissar. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab in Berlin ein Versprechen ab.
Wir werden alles tun, um zu verhindern, dass weiter Opfer im Mittelmeer vor unserer Haustür umkommen auf quälendste Art und Weise. Das vereinbart sich nicht mit unseren Werten.
Der Kampf gegen Schlepper und Schleuserbanden, die Flüchtlinge in Gefahr brächten, werde fortgesetzt, betonte Merkel. Die Ursachen für die Flucht, Armut, Hunger, schlechte Regierungsführung in vielen Staaten Afrikas, will die Kanzlerin auf die Tagesordnung des G7-Gipfels setzen, den die Bundesregierung Anfang Juni auf Schloss Elmau in Bayern ausrichtet.
Ich glaube, wir sind es uns selbst schuldig, dass wir hier mehr tun und dass wir hier intensiver arbeiten.
Aus Berlin berichtete Dagmar Pepping. Das Elend der Flüchtlinge ist auch das Thema unseres heutigen Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Tom Weingärtner aus Brüssel.
Es sind Tragödien, die sich in diesen Tagen auf dem Mittelmeer ereignen. Und es ist zu befürchten, es sind nicht die letzten. Der Druck auf die europäische Südgrenze wird nicht nachlassen, denn die Ursachen können nicht über Nacht beseitigt werden. Und auch viel größere Rettungsflotten, als sie die EU gegenwärtig aufbietet, könnten solche Tragödien nicht verhindern. Die EU darf die Hände trotzdem nicht in den Schoß legen. Aber wie kann Europa helfen, ohne die Lage weiter zu verschlimmern? Denn klar ist auch, die italienische Marine und die Einheiten der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sind fester Bestandteil des Geschäftes mit den Flüchtlingen. Die Menschenhändler setzen darauf, dass die seeuntüchtigen Boote aufgebracht und ihre Kunden auf Staatskosten weiter in die EU befördert werden. Die Politiker sind sich einig, dass die Flüchtlinge daran gehindert werden müssen, die Todesboote zu besteigen. Das bestreiten inzwischen auch viele Hilfsorganisationen nicht mehr. Österreich schlägt vor, Auffanglager des UNHCR in Nordafrika einzurichten. Dort könnten Asylsuchende ihre Anträge stellen. Flüchtlinge, die auf dem offenen Meer aufgegriffen werden, würden in diese Lager zurückgebracht und müssten dort Asyl beantragen. Das klingt vernünftig, ist aber unrealistisch. Die Herkunfts- und die Transitländer sind daran nicht interessiert. Ihre Regierungen sind korrupt oder, wie in Libyen, gar nicht vorhanden. Ihre Behörden stehen nicht selten in dem Verdacht, mit den Schleusern gemeinsame Sache zu machen. Niemand könnte in Libyen für die Sicherheit einer Einrichtung des UNHCR garantieren, auch die EU nicht. Das zweite Problem besteht darin, dass solche Lager, auch wenn sie eingerichtet würden, nur für Asylberechtigte attraktiv sind. Wer keine Aussicht auf Asyl hat, würde weiter versuchen, das europäische Ufer illegal zu erreichen. Um Tragödien auf dem Mittelmeer in Zukunft zu verhindern, müssen nicht nur die Europäer ihrer Verantwortung gerecht werden. Die Herkunftsländer müssen ihren Bürgern eine Perspektive bieten. Die Transitländer müssen sich am Kampf gegen die Schlepper beteiligen und die Europäer müssen sich darüber klar werden, wie sie mit den Flüchtlingen umgehen wollen. Dazu gehört auch, dass die Länder, in denen die meisten Flüchtlinge ankommen, mit dem Problem nicht alleine gelassen werden. Solange diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, müssen die Mittel für die Rettung aus Seenot deutlich erhöht werden.
Tom Weingärtner kommentierte. Noch vor Wochenfrist ging es den Anwälten von Thomas Middelhoff in erster Linie darum, die Haftbedingungen ihres Mandanten zu verbessern. Jetzt können sie sogar darauf hoffen, dass der ehemalige Topmanager das Gefängnis ganz verlassen kann. Das Landgericht Essen verkündete heute einen überraschenden Beschluss. Denise Friese.
Der ehemalige Arcandor-Manager Thomas Middelhoff könnte bald aus dem Gefängnis kommen. Wie das Landgericht Essen mitteilt, ist zunächst der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Die Richter wollen aber noch Auflagen erteilen, die Middelhoff vor seiner Entlassung erfüllen muss. Einzelheiten dazu will das Landgericht frühestens morgen bekannt geben. Die Anwälte von Middelhoff hatten eine Haftprüfung beantragt, weil sie den 61-Jährigen wegen einer Krankheit für haftunfähig halten. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen die Justiz. Im Gefängnis soll der Ex-Manager durch Schlafentzug eine Autoimmunkrankheit bekommen haben. Kontrollen im 15-Minuten-Takt, die ihn vor einem möglichen Selbstmord schützen sollten, seien die Ursache, sagen sie. Wann Thomas Middelhoff die Essener Justizvollzugsanstalt verlassen darf, ist noch nicht bekannt.
Es ist 18.44 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Später komplizierter, teurer. Auf diese kurze Formel lässt sich die Analyse bringen, die die vom Bundestag eingesetzte Suchkommission für ein Atommüllendlager heute der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Danach dürften die Kosten für den Ausstieg aus der Atomenergie deutlich höher sein als bislang angenommen und die Zeitspanne bis zur Inbetriebnahme eines Endlagers erheblich länger. Die Einzelheiten von Thorsten Huhn.
Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll und dessen Bau könnten sich um Jahrzehnte verzögern. Gleichzeitig dürfte das gesamte Projekt deutlich teurer werden als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommt eine Arbeitsgruppe der Endlagerkommission. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Müller, einer der beiden Vorsitzenden der Kommission.
Ich kenne in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Studien, die deutlich höhere Kosten veranschlagt als die im Augenblick durch die Rückstellungen bilanzierten Summe von knapp 37 Milliarden Euro.
Für Müller stellt sich die Frage, ob das von der Energiewirtschaft zurückgelegte Geld, rund 37 Milliarden Euro, ausreicht, um die Endlagerung des Atommülls zu finanzieren. Er fordert die Bundesregierung dazu auf, zu klären, ob diese 37 Milliarden tatsächlich zur Verfügung stehen.
Seitdem die Unternehmen angefangen haben, den Teil der Atomkraftwerke aus ihrem Bereich auszugliedern, stellt sich natürlich die Frage der Finanzierung. Wenn das nicht geklärt wird, besteht natürlich die Gefahr, dass am Ende die öffentliche Hand mit Milliardenbeträgen haften muss, obwohl sie nicht die Verursacher sind. Und hier sollte das Verursacherprinzip gelten.
Der SPD-Umweltpolitiker Müller befürchtet, dass die Kosten für die Endlagerung auf 50 bis 70 Milliarden Euro steigen könnten und ein großer Teil dieser Kosten dann von den Steuerzahlern übernommen werden müssen. Gerhard Jäger, Vertreter der Energiewirtschaft in der Endlagerkommission, hält diese Schätzung für vorschnell und mahnt zur Zurückhaltung.
Wir sind gerade jetzt in der Kommission an der Stelle, dass wir beginnen, die technischen Themen, die organisatorischen Themen zu bearbeiten. Und bevor wir das nicht abgeschlossen haben, können wir weder über Zeiträume sprechen, noch über die finanziellen Konsequenzen.
Das Projekt Atommüllendlager wird aber nicht nur teurer, sondern es wird möglicherweise auch viel mehr Zeit in Anspruch nehmen als geplant. Bisher ging man davon aus, dass die Suche nach einem Standort 2018 begonnen und bis 2031 abgeschlossen wird. Doch die Arbeitsgruppe der Kommission befürchtet, dass das Projekt möglicherweise erst im nächsten Jahrhundert beendet werden kann. Ausgeschlossen hat die 33-köpfige Kommission inzwischen, dass der Atommüll ins Weltall geschossen oder im ewigen Eis vergraben wird. Und einig ist man sich auch, dass der hochradioaktive Müll nicht ins Ausland gebracht werden darf, was auch die Grünen-Abgeordnete Julia Verlinden betont.
Wir müssen auf jeden Fall die Verantwortung weiterhin tragen. Wir müssen natürlich den Atommüll, den wir hier in Deutschland produziert haben, da gäbe es überhaupt keine Möglichkeit, das verantwortungsbewusst zu rechtfertigen, aus moralischen Gründen ins Ausland transportieren.
Die 33-köpfige Kommission, die seit einem Jahr arbeitet, soll nicht den Standort, sondern nur das Verfahren zur Auswahl eines Endlagers festlegen. Am Ende steht ein klares Ziel, sagt Michael Müller.
Der Atomausstieg ist erst zu Ende, wenn auch das Schlusskapitel geschrieben ist. Und das Schlusskapitel ist die sichere Verwahrung nach unserem heutigen Wissensstand.
Aus Berlin, Thorsten Huhn. Ab morgen werden die Verhandlungen über das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP fortgesetzt. Während EU-Handelskommissarin Malmström heute darum warb, doch auch die Vorteile zu sehen, die das Abkommen etwa für klein- und mittelgroße Unternehmen bringen würde, erneuerte ein Verbund von Nichtregierungsorganisationen ihre Kritik an TTIP auf dem sogenannten Dialogforum der G7 in Berlin, an dem heute Nachmittag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnahm. Einen Stimmungsbericht gibt Christoph Prössel.
Wie sage ich es der Kanzlerin? Diese Frage mögen sich die Vertreter der Hilfsorganisationen gestellt haben, die bei der Diskussionsveranstaltung mit ihr zusammentrafen. TTIP, Landenteignungen in Afrika, Wasserknappheit, Klimaziele, Flüchtlingsströme. Die Liste der Themen, die die Organisationen bewegen, ist lang. Doch trotz dieser Vielfalt gibt es eine Kritik, die für viele Probleme gilt.
Da müssen wir noch viel mehr darauf hinarbeiten, dass wir einen kohärenten Politikansatz bekommen, der nicht Entwicklungspolitik sozusagen als Reparatur für das versteht, was in anderen Bereichen vorher kaputt gemacht worden ist.
Sagt Bernd Bornhorst, Geschäftsführer der Dachorganisation Venro, die 124 Nichtregierungsorganisationen vertritt. Und was er meint, wenn ein Handelsabkommen Nachteile in einigen Regionen der Welt bringt, dann ist es paradox, wenn das Entwicklungsministerium dafür einspringen muss. Warum nicht gleich eine vernünftige Politik machen, lautet seine Forderung an die Kanzlerin, die im Sommer die Staats- und Regierungschefs der anderen G7-Staaten in Elmau in Bayern empfängt. Anderes Beispiel, nachhaltige Lieferketten. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Waren sozial und ökologisch korrekt gefertigt sind, wenn für die Produkte Zulieferer aus Asien, China und Südamerika arbeiten? Normen einführen, Gesetze erlassen und in welchem Rahmen?
Da ist natürlich immer die Frage, muss einer vorangehen und macht die Lieferketten verbindlich? Und uns interessiert nicht, was alle anderen machen oder schwächen wir damit damit wieder Arbeitsplätze auch in Deutschland. Das heißt, mache ich einen Ansatz, wo ich langsam sozusagen mehrere Länder vorantreibe. Und gerade bei den G7 hat das Thema Lieferketten ja nicht nur Freude ausgelöst, sondern es gab auch sehr kontroverse Diskussionen darüber,
sagte Bundeskanzlerin Merkel. Trotz aller Einwände der Organisationen, die Fundamentalkritik gegen den Kreis der mächtigen Nationen ließ Merkel nicht gelten.
Aber jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe kein G7-Treffen mehr. Ich glaube nicht, dass die Welt dann besser wäre.
Angela Merkel in einem Beitrag von Christoph Prössel. Die Kriminaltechnik wird auch in Strafprozessen immer bedeutsamer. Auch in den USA, wo Kapitalverbrechern vielerorts nach wie vor die Todesstrafe droht. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Bundespolizei FBI über Jahrzehnte falsche Haaranalysen in Gerichtsprozesse eingeführt und damit auch zu mehreren Todesurteilen beigetragen hat. Ein Skandal, der das amerikanische Justizsystem tief erschüttert. Dazu aus Washington Sabrina Fritz.
Die Moderatorin des amerikanischen Fernsehsenders CNN stellte sich dieselbe Frage wie viele deutsche Zuhörer. Wie konnte das passieren? Ihre Frage richtete sie an Spencer Hu, den Reporter der Washington Post, der diese Geschichte ausgegraben hat. Es konnte passieren, weil Richter, Staatsanwälte und Verteidiger die Methoden des FBI nicht in Frage gestellt haben, sagt er. Gerichtsexperten sagen, dass die Ergebnisse aus den FBI-Labors von den Anwälten auf beiden Seiten als gegeben hingenommen wurden. Dabei ist der Haarvergleich bei weitem nicht so sicher wie eine DNA-Analyse. Das FBI hatte in den 70er Jahren diese Methode entwickelt. Wenn auf dem Opfer ein Haar gefunden wurde, wurde das Haar unter dem Mikroskop mit dem Haar des Verdächtigen verglichen. Doch in fast allen Fällen war dieser Vergleich falsch, wie die nachträglichen Untersuchungen ergeben haben. Kriminaltechnische Untersuchungsmethoden sind nicht öffentlich wie andere wissenschaftliche Arbeiten. Es gibt keine Veröffentlichung über Methoden oder Statistiken, wie diese zusammenhängen, sagt Reporter Hu. Haare, die zusammenpassen, Bissabdrücke, ja selbst, dass die Kugel aus der Pistole des Täters kommt, ist nicht mit hundertprozentiger Sicherheit mit diesen Methoden nachzuweisen. Erst die DNA-Analyse hat die kriminaltechnischen Untersuchungen revolutioniert. Und damit bekam auch das Innocent-Projekt eine ganz neue Grundlage. Es ist eine Gruppe von Studenten und Anwälten, die fast alle Fälle aufrollen, die mit der Todesstrafe zu tun haben und versuchen nachzuweisen, dass die Jury ein Fehlurteil getroffen hat. Barry Scheck sagt zum FBI-Skandal:
Die FBI-Haaranalyse war über 30 Jahre ein totales Desaster. Und wir müssen herausfinden, wie es dazu kam und warum es nicht früher gestoppt wurde.
Das FBI und das amerikanische Justizministerium haben inzwischen zugegeben, falsche Haaranalysen abgegeben zu haben. Wir werden dafür sorgen, dass die Betroffenen über Fehler in der Vergangenheit informiert werden und Gerechtigkeit in jeder Instanz erfolgt, heißt es in einer Stellungnahme. Die Fälle betreffen den Zeitraum 1985 bis 2000. Bislang wurden rund 270 Gerichtsurteile untersucht. In fast allen Fällen war die Haaranalyse der FBI-Experten falsch. Das könnte erst der Anfang eines gigantischen Justizskandals werden, denn insgesamt sollen über Tausende von Gerichtsurteilen erneut unter die Lupe genommen werden. Doch für 14 Verurteilte kommt dieses Eingeständnis zu spät. Sie sind inzwischen hingerichtet worden oder im Gefängnis gestorben. Dass in den FBI-Labors nicht ordentlich gearbeitet wurde, ist nicht neu. Bereits vor 20 Jahren hat das Justizministerium auf Fehler in den FBI-Labors hingewiesen. Es ist jedoch nichts geschehen. Selbst Informanten aus dem eigenen Haus haben auf fehlerhafte Arbeit hingewiesen. Das FBI verspricht in seiner Erklärung, dass es in Zukunft richtige Haaranalysen abgeben wird und dass alle möglichen kriminaltechnischen Untersuchungsmethoden genutzt werden. Der Vorsitzende des Justizausschusses, Carl Grassley, erklärte, das FBI braucht eine grundlegende Untersuchung, um künftige Fehler zu vermeiden. Barry Scheck vom Unschuldsprojekt hält dies für das ganze amerikanische Justizsystem für notwendig.
Only because, you know, we have to work at it. And I mean, there's so much we can do to make this system more reliable and frankly more scientific.
Es gibt so viel, an dem wir arbeiten und was wir verbessern können, um das ganze Justizsystem verlässlicher und wissenschaftlicher zu machen.
Über anderthalb Jahre dauerten die Ermittlungen der griechischen Behörden, ausgelöst durch den Mord an einem Rap-Musiker, der der linken Szene zugerechnet wurde. Jetzt müssen sich mehrere Führer der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte in Athen vor Gericht verantworten. Werden sie verurteilt, droht ihnen bis zu 20 Jahren Haft. Was genau den Rechtspolitikern vorgeworfen wird, fasst Thomas Bormann zusammen.
Die 69 Angeklagten stehen wegen Nötigung und Schutzgelderpressung vor Gericht, wegen illegalen Waffenbesitzes und wegen Körperverletzung. Die Parteispitze soll sogar hinter dem Mord an einem Rap-Musiker aus der linken Szene stecken. Und die Schlägertrupps der Partei sind berüchtigt dafür, dass sie Jagd auf Ausländer machen. Etliche solcher Übergriffe sollen nun vor Gericht aufgearbeitet werden. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, sie hätten eine kriminelle Vereinigung gebildet. Der prominenteste Angeklagte, der Chef der Neonazi-Partei Nikolaos Michaloliakos, erschien heute gar nicht erst zum Prozessauftakt. Er ließ sich von seinem Anwalt vertreten. Und der hatte schon im Vorfeld angekündigt, in diesem Prozess werde die Gerechtigkeit, also die goldene Morgenröte, siegen. Das Volk habe bereits viermal der goldenen Morgenröte Recht gegeben, sagte der Anwalt und spielte damit auf die Wahlerfolge der Rechtsextremisten an. Zuletzt hatte die goldene Morgenröte bei den Parlamentswahlen vor einem Vierteljahr 6,3% der Wählerstimmen erzielt und wurde damit zur drittstärksten Kraft im griechischen Parlament. Blut, Ehre, goldene Morgenröte, skandieren die Anhänger der Neonazi-Partei. Einige von ihnen waren heute früh in der Nähe des Gerichtsgebäudes aufmarschiert. Mehrere hundert Meter weiter hatten sich Gegendemonstranten versammelt. Die Polizei hatte das Gelände rund um das Gerichtsgebäude abgesperrt. Es war laut, aber es blieb friedlich. Der Prozess selbst wurde kurz nach Beginn vertagt, denn einer der 69 Angeklagten hatte keinen Verteidiger. Ihm wird das Gericht nun einen Verteidiger zuweisen, der muss sich in den Fall einarbeiten. Deshalb soll der Prozess erst in 2,5 Wochen am 7. Mai fortgesetzt werden.
Aus Athen Thomas Bormann. Seit einer Stunde etwa steht der Termin für den nächsten Lokführerstreik fest. Ab Mittwoch früh müssen sich Bahnreisende auf Verspätungen einstellen. Das hat die Gewerkschaft der Lokführer, kurz GDL, angekündigt. Schon ab morgen sollen die Mitarbeiter im Güterverkehr ihre Arbeit niederlegen. Einzelheiten von Udo Bühlmann.
Zunächst wird nur der Güterverkehr betroffen sein. Dort ruft die GDL ab morgen Nachmittag 15 Uhr zum Streik auf. Den Personenverkehr der Deutschen Bahn will die GDL ebenfalls bestreiken. Dort wird der Ausstand am Mittwochmorgen 2 Uhr beginnen, sagte ein GDL-Sprecher. Auch das jeweilige Ende des Streiks ist unterschiedlich. Der Personenverkehr ist bis Donnerstagabend 21 Uhr betroffen. Im Güterverkehr wird die Aktion der GDL erst am Freitagmorgen um 8 Uhr enden. Anlass ist die festgefahrene Situation in den laufenden Tarifverhandlungen. Am vergangenen Freitag hatte die GDL die 16. Verhandlungsrunde für gescheitert erklärt. Sie wirft der Deutschen Bahn vor, die Verhandlungen zu verzögern.
Die wohl schlimmste Erfahrung für einen Fußballverein ist es, durch eine Niederlagenserie in der Tabelle nach unten durchgereicht zu werden. Genau das ist Hannover 96 in der Rückrunde der Bundesliga passiert. Und trotzdem hielt die Klubführung lange an Trainer Taifun Korkut fest. Bis heute. Heute hat der Verein gehandelt. Korkut wurde beurlaubt. Zu spät, Julia Metzner?
Ja, das kann sich natürlich erst zeigen, das kann man erst sagen, wenn dann tatsächlich die Saison zu Ende ist und der Neue, den wir noch nicht kennen, dann bewiesen hat, dass er es entweder noch umdrehen konnte, das Ruder, oder dass das eben auch nicht mehr gelang, dass 5 Spieltage am Ende zu wenig sind. Eigentlich eine tolle Sache, dass Martin Kind mal entgegen den Gesetzen der Fußball-Bundesliga an seinem Trainer festgehalten hat, aber vielleicht hätte er tatsächlich nach dem Unentschieden gegen Hertha BSC Berlin vor einer Woche schon da die Reißleine ziehen müssen.
Martin Kind hat ja tatsächlich versucht, hier so eine etwas noblere Haltung an den Tag zu legen. Ist das dann heute die Umstände der Entlassung von Taifun Korkut? Passt das in diese Linie oder war es dann am Ende doch eine eher schmutzige Trennung?
Es war weder nobel noch schmutzig. Taifun Korkut wurde das Ganze heute Morgen vor dem eigentlichen Training, das er leiten sollte, also vor 10 Uhr, mitgeteilt in der Kabine. Dirk Dufner, der Manager, hat das gemacht und wir haben eben gerade mit Martin Kind noch ganz kurz sprechen können. Er hat gesagt, nein, ich habe Taifun Korkut heute nicht mehr gesehen. Ich nehme mal an, so wie ich Martin Kind kenne, wird er aber sicherlich sich noch persönlich von Taifun Korkut verabschieden, denn es ist ja bekannt, und das war auch einer der Gründe fürs lange Festhalten, dass er sehr, sehr viel hält von Taifun Korkut. Ja, und wenn man ganz kurz vielleicht noch vorausschaut, was jetzt passiert. Es gab Gespräche und es gab eine Person, die definitiv heute in Hannover war. Die heißt Peter Neururer. Das ist ja so ein Feuerwehrmann und es sieht ganz danach aus, als wenn es tatsächlich auf diese 5-Spiele-Lösung kommen könnte. Das heißt, für die letzten Spieltage wirklich einen solchen anzuwerben. Und das hat Martin Kind dazu gesagt.
Entscheidung der Vernunft. Ich glaube, wir werden die 5-Spiele-Lösung streben machen, ja. Ja, erstmal muss ich jetzt eine andere Sitzung machen und dann geht's wieder weiter. Okay.
Also immer unterwegs, der Martin Kind, aber er sagt, es könnte sein, dass er sich heute Abend dann schon entscheidet.
Und auch das werden wir, sobald es geht, vermelden im Programm. Vielen Dank, Julia Metzner aus Hannover zur Trainerentlassung bei Hannover 96. Und soweit das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Sie finden unser Angebot auf den Internetseiten von ndr.de/info oder bei WDR5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.